Das ist Unsinn, weil das führt am Schluss dazu, dass niemand mehr bereit ist, diese Jobs für die Gesellschaft zu machen, als Anwälte, als Richter oder als Politiker.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
Kurz und knackig. Hetze als Berufsrisiko? Liebe Lauscher, liebe Lauscher, ihr habt in diesem Jahr schon einige Episoden bei mir gehört. Da ging es immer wieder darum, dass Anwälte und Anwältinnen bedroht werden, dass gegen die Anwaltschaft gehetzt wird oder dass sonst Unerfreuliches geschehen ist. Und es gibt News. Ich hatte hier im Podcast mit Sabine Fuhrmann schon über den Fall einer Dresdner Kollegin gesprochen, auch mit Dr. Kathi Lang. Hashtag Solingen. Ich glaube, viel mehr brauche ich euch gar nicht sagen. Ich verlinke die alten Episoden nochmal in den Shownotes. Und heute habe ich mir meinen Lieblingserklärbären Chan Yu-Yun eingeladen. Es gibt nämlich ein ganz interessantes Urteil des Landgerichts Berlin II, das mit der Dresdner Kanzlei zu tun hat. Und das wollte ich mir mit Chan Yu heute ein bisschen angucken. Chan Yu, schön, dass du da bist und Zeit hast, ein bisschen mit mir zu plaudern.
Na klar, ich habe so oft schon gesagt, wenn du anrufst, bin ich da. Heute hast du es wieder mal eingefordert und ich habe mich durch das Urteil durchgearbeitet. Und jetzt können wir loslegen.
Ja, ich wollte ganz gern mit meinem Lieblingsmedienrechtler mir dieses Urteil angucken. Es hat mich nämlich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Vielleicht zum Hintergrund, Dresdner Kanzlei, ihr wisst Bescheid da draußen. Es ging um Unterlassung und um Schadensersatz. Und das Verfahren ist nicht so ausgegangen, wie ich es erwartet habe. Chan Yu, du hast dir das Urteil jetzt angeguckt. Mhm. Unterlassung nicht durch, Schadensersatz ist nicht durchgegangen, gar nichts ist durchgegangen. Hat mich gewundert, dich glaube ich nicht so sehr.
Ja, Steffi, das Urteil ist nicht unerwartet, doppelte Verneinung, erwartbar und verstehbar, um extra ein paar sperrige Adjektive dazu verwenden. Das, was wir in diesem Urteil sehen, ist eigentlich die klassische Rechtsprechung im Äußerungsrecht der Nullerjahre. Es ist die klassische Rechtsprechung, die im Grunde genommen bei einer Äußerung sagt, ist es ein Werturteil oder eine Tatsachenäußerung? Wenn es eine Tatsachenäußerung ist, prüfen wir nur, ob sie wahr oder unwahr ist. Und wenn es keine Tatsachenäußerung ist, dann ist es im Grunde genommen schon fast durch die Prüfung durch, wenn es nicht noch Schmähkritik ist. So sah bisher die Abwägung aus. Manchmal war sie ein bisschen blumiger umschrieben, aber man sagte quasi, und das ist jetzt hier in diesem Urteil drin, da wurde ja nichts Falsches gesagt. Da wurde zwar suggeriert, dass Abschiebungen Menschenleben schützen und derjenige, der eine Abschiebung verzögert, wenn es auch mit legalen rechtsstaatlichen Mitteln ist, der tötet Menschen. Das ist die Aussage, die beim Leser ankommt und da sagt das Landgericht, das ist alles von der Meinungsfreiheit gedeckt und wenn das nun dazu führt, dass die Kollegin ihre Kanzlei schließen muss, die Mitarbeiter nicht mehr dort arbeiten wollen, dass sie Angst hat und Sicherheitsmaßnahmen ergreifen muss oder die ganze Anwaltschaft sich schon überlegt, soll man solche Fälle überhaupt noch bearbeiten, dann spielt das keine Rolle, die dazu führen könnte, dass die Meinungs- und Pressefreiheit hier eingeschränkt werden sollte. Ganz normal sozusagen, wie das früher so war.
Ja, aber jetzt sagst du ja schon, wie das früher so war. Ist das denn eine Rechtsprechung, also es ging ja ganz viel um Güterabwägung, die heute noch angemessen ist? Ich meine, in den letzten 20 Jahren hat sich, es wären ja sogar 25, wie du sagst, Nullerjahre, hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Es drehte sich hier ja auch nicht um ein klassisches Printmedium, sondern um ein Online-Medium. Wir haben Social Media, die Presse ist aktiv auf allen Plattformen. Das heißt, alles sehr viel schnelllebiger, viel breitere Informationsverbreitung. Und da finde ich schon ein bisschen schwierig, so die allgemeinen Grundsätze, ja, was ist eine Tatsachenbehauptung, was ist Meinungsäußerung, Interesse der Öffentlichkeit, das immer noch gleich zu bewerten wie vor 20 Jahren?
Nein, das ist nicht der aktuelle Stand der Rechtsprechung, obwohl wir es immer wieder erleben. Wir erleben immer wieder, dass die den Knall nicht gehört haben, beziehungsweise die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in dem Künast-Urteil. Das Bundesverfassungsgericht hatte, und da ging es um Drecks irgendwas und Hohl wie Lauch Beleidigungen, hatte den Gerichten, den Instanzgerichten, und zwar lustigerweise genau dem Landgericht Berlin und dem Kammergericht Berlin, die Leviten gelesen und gesagt, Leute, so könnt ihr das nicht machen. Das hatten wir euch schon öfter gesagt, aber spätestens seit der Künast-Entscheidung ist klar, diese Abwägung muss so stattfinden, dass alle Aspekte, die relevant sind, auch tatsächlich in die Erwägung einbezogen werden. Und da reicht es nicht aus, es nur im Tatbestand zu schreiben, sondern es muss in den Entscheidungsgründen abgewogen werden. Wenn es da nicht steht, gehen wir einfach davon aus, wie im Verwaltungsrecht, dann habt ihr es nicht beachtet und dann haben wir schon dort den Rechtsfehler. Und bei der Beachtung hat das Bundesverfassungsgericht in der Kühnert-Sache gesagt, wir müssen auch den Aspekt betrachten, dass demokratische Organe Schutz brauchen. Wenn wir sie komplett schutzlos stellen, einfach nur, weil wir sagen, sie haben sich selbst in die Öffentlichkeit bewegen, also müssen sie das alles aushalten, was zum Beispiel Landgericht Heilbronn in dem Fall Schäbli auch danach noch wieder so gesagt hat, was dann halt vom OLG Stuttgart kassiert wurde. Wenn wir diese alte Lehre immer wieder machen, wer in die Öffentlichkeit geht, ist selbst schuld, wer sich auf Instagram produziert und sein Image pflegt, der hat keinen Schutz mehr verdient. Das ist Unsinn, weil das führt am Schluss dazu, dass niemand mehr bereit ist, diese Jobs für die Gesellschaft zu machen, als Anwälte, als Richter oder als Politiker. Und dieser Aspekt muss berücksichtigt werden, findet hier in diesem Urteil aber nicht statt.
Nee, im Gegenteil, hier in diesem Urteil wurde ja gerade noch drauf abgestellt, wie du sagst, es ist ein Instagram-Account vorhanden mit, ich weiß gar nicht, 11.000. Ja, da kannst du mit deinen Followerzahlen auf allen Plattformen ja nur schmunzeln. Ich finde das aber ein bisschen einfach und simpel gedacht, wenn ich ehrlich bin, weil allein die Tatsache, dass du ganz generell einen Instagram-Account oder YouTube-Account oder was auch immer betreibst und dich in bestimmten Situationen in die Öffentlichkeit bewegst, heißt das ja nicht, dass du es generell tust und auf jeden Fall bezogen. Also da müsste man doch eigentlich auch differenzieren.
Was die Kammer hier macht, ist, sie verwendet den Begriff der Selbstöffnung, aber sie verwendet ihn meines Erachtens falsch. Dann Selbstöffnung gilt, wenn man zu einem bestimmten Themenbereich sich äußert. Also wenn ich als Promi zum Beispiel anfange, über mein Liebesleben zu reden, dann darf auch die Presse darüber berichten. Habe ich bezüglich dieses Bereichs mich selbst geöffnet. Und jetzt sagt hier die Kammer, na, die Anwältin hat sich beruflich geöffnet, dann ist alles, was über ihre berufliche Tätigkeit berichtet werden kann, damit zulässig. Ist ja nur ein Aspekt, jetzt könnte man sagen, naja, das Instagram ist ja auch beruflich, aber das eigentlich Schlimme ist, sie hat sich zu dem Fall nicht geäußert und die Folgen dieser Veröffentlichung, die von dem Pressemedium, was hier verklagt war, sicherlich in Kauf genommen wurde, weil die machen das nicht zum ersten Mal, die wissen ganz genau, wie es wirkt auf die Leserschaft, auf die Follower, wenn man sagt, guck mal, das sind die Leute, die für den Massenmord verantwortlich sind, die quasi das Leben dadurch gefährden, indem sie, ob jetzt legal oder nicht legal, aber jedenfalls solche Menschen vertreten. Und da brauchen wir Schutz. Da sehen wir nämlich, dass die Anwaltschaft an der Stelle hochgradig verletzlich ist. Wenn ich die Absicht habe, die Demokratie, naja, sagen wir es mal so, wenn ich die Absicht habe, einfach nur Abschiebungen leichter zu machen, zu beschleunigen, dann wäre ein probates Mittel zu sagen, ich sorge einfach, dass die Leute keine Anwälte mehr finden. Wenn ich die Anwälte alle bedrohe oder ausreichend Anwälte davon abhalte, solche Mandate entgegenzunehmen, dann kann ich mein Ziel auch erreichen. Das ist wirklich ein dreckiges Mittel, was da betrieben wird. Nicht von der Regierung, sondern aus der zivilen Gesellschaft. Aber der Staat wäre eigentlich aufgerufen, das zu verhindern und könnte es auch.
Ja, was ich so schwierig finde, ist, wenn du natürlich ganz kleinteilig auf jede einzelne Formulierung guckst, die auch angegriffen wurde. Da steht ja nicht wortwörtlich, die Kanzlei ist schuld, dass getötet wurde. So wörtlich steht das da nicht. Wenn du die einzelnen Formulierungen dir aber anguckst, wird das schon in unmittelbaren Zusammenhang gestellt. Also wenn ich jetzt einfach sage, ich als Konsument, ich lese das jetzt, dann lese ich so einen Satz wie, ja, Abschiebungen retten Leben, wie der grausame Anschlag von Solingen auf traurige Weise zeigt. Irgendjemand muss verantwortlich sein. Diese Kanzlei hat in anderen Fällen ja auch schon Abschiebungen verhindert oder verzögert. Vielleicht auch, wenn der Aufenthaltsstatus, ich krieg's nicht wörtlich hin, nicht drauf festnageln, schon nicht mehr zulässig war oder irgendwie so gab's da eine Formulierung, ich müsste mir jetzt das Urteil nochmal rausziehen. Und ich würde einfach denken, wäre jetzt meine Einschätzung, wenn du das liest ohne rechtlichen Background, ist ja schon das so der Eindruck, der sich verfestigt, als hätte diese Kanzlei eine Ursache dafür gesetzt und wäre irgendwie sowas wie, ich will jetzt nicht sagen Mittäter, aber so ein bisschen, das ist doch so der Subtext, den man durchaus verstehen kann.
Und genau so haben wir das früher in der Justiz immer erlebt, dass man quasi kleinteilig Artikel Wort für Wort betrachtet und man kann sich tatsächlich fragen, ob vielleicht tatsächlich die einzelne Äußerung nicht verboten werden kann. Aber der Antrag war ja gerichtet darauf auf die identifizierende Berichterstattung. Selbst da könnte es sein, dass vielleicht eine Namensnennung in einem anderen Kontext durchaus zulässig wäre. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, trägt ein Medium nicht auch Verantwortung für die Folge, die offenkundig ist? Das ist jetzt ja keine zufällige Folge, dass der Leser zu dem unvermeidbaren Eindruck kommt, dass die Kanzlei daran kausal und schuldig ist, dass es zu diesem Mord kam. Hätte die Kanzlei ihn nicht vertreten, dann wäre er nicht im Land und wäre rechtzeitig abgeschoben worden. Das ist das, was beim Leser verbleibt. Und da muss man das, was zwischen den Zeilen drinsteht, auch anerkennen müssen in einer solchen Güterabwägung. Da geht es nicht um die Frage, haben Sie wortwörtlich eine falsche Tatsache aufgestellt? Das ist ja genau die Abwägung, die nicht relevant ist, sondern ist der Gesamtzusammenhang eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts? Habe ich eine Folge für das, was durch den Artikel passiert? Und da nimmt sich das Gericht zurück und sagt, ob diese Schlussfolgerungen so richtig sind oder nicht, das kann ja jeder Leser selbst beurteilen. Er könnte ja auch zu einem anderen Schluss kommen. Ja, lustig. Aber das Gericht musste erkennen, dass die Folgen, nämlich aufgeschüttete Gräber vor der Kanzlei und Bedrohungen und eben die Folgen für die Person selbst, dass die vorhersehbar waren. Ja, und das muss meines Erachtens berücksichtigt werden in so einer Güterabwägung. Das heißt, das Gericht könnte eigentlich, wenn sie es genauso machen wird, wie das Kammergericht es ja später dann auch gemacht hat in den Künast-Entscheidungen, kann das noch korrigieren? Also wir können jetzt entweder sagen, das hier ist ein Lapsus, da ist halt mal wieder einer ausgerutscht und das wird dann schon beim OLG, also beim Kammergericht in der zweiten Instanz, korrigiert. Oder wir stellen fest, das passiert jetzt so oft, dass wir es deutlicher ins Gesetz reinschreiben müssen, weil wir haben es ja hier nur mit Richterrecht zu tun.
Ja, und vor allem Wiederholung ist ein guter Stichpunkt. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, es waren immerhin 3 Berichte, die jetzt hier auch in dem Verfahren gegenständig. Das war ja nicht nur eine Berichterstattung. Es wurde ja immer wieder nachgelegt, wie es eben so üblich ist. Und bei Online-Medien kannst du das halt relativ gut immer noch mal einen draufsetzen. Was mich übrigens erstaunt hat, ist, dass ich nicht nachvollziehen konnte, warum in diesem konkreten Fall das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit überwiegen soll. Weil wenn es nur darum geht, grundsätzlich, kann man ja machen, die Meinung, einen Meinungsbeitrag dazu zu veröffentlichen, dass man generell irgendwie das Migrationsrecht per se irgendwie ein bisschen schwierig findet. Warum spielt es da eine Rolle, welche konkrete Kanzlei ein Jahr vor dem Attentat tätig war? Und in dem Zusammenhang, meine ich, stand sogar noch drin, und da kannst du ja drüber streiten, wäre das nicht schon, obwohl das war auch indirekte Rede, ne? Dass der spätere Attentäter auch 23 schon radikalisiert gewesen sein soll. Das war ja keine Tatsachenbehauptung. Es wurde aber auch in den Raum gestellt. Also das ist ja auch wieder so ein Bezug. Aber warum wurde dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit der Vorrang gegeben? Es ist doch letzten Endes egal, welche konkrete Kanzlei. Wo genau ist das Informationsbedürfnis? Ich verstehe es nicht.
Das kann ich dir sagen, weil das Gericht hat ja sauber subsumiert, was die Grundregel ist. Und die Sache wird dann plausibel, wenn du sagst, die Presse und die Entscheidung, etwas zu veröffentlichen, hat immer Vorrang. Und das steht hier wortwörtlich so drin, dass selbst bei irrelevanten Informationen, an denen keiner ein besonderes Interesse hat, ist es die Entscheidung der Presse, ob sie darüber berichten will oder nicht. Und dann habe im Grundsatz die freie Berichterstattung den Vorrang. Schreiben Sie hier, ich kann die Stelle mal vorlesen. Also, bei der Beurteilung des Informationswertes ist grundsätzlich ein weites Verständnis geboten, damit die Presse ihren meinungsbildenden Aufgaben gerecht werden kann. Bei der notwendigen Abwägung, selbst bei Themen, die nicht von besonderem Belang für die Öffentlichkeit sind, angesichts der Bedeutung von Artikel 5 Absatz 1, Freiheiten von Grundsatz einer freien Berichterstattung auszugehen. Das heißt, das Gericht sagt, ob ein Interesse besteht oder nicht, kann eigentlich dahinstehen, weil es immer besteht, weil wir ja die Pressefreiheit haben. Das ist lame, aber konsequent, wenn man dann drunter subsumiert, okay, es bestand kein Interesse und wir prüfen das auch nicht. Es war jetzt nicht besonders interessant, die Kanzlei zu nennen. Aber wenn die Presse sich hier dafür entscheidet, die Kanzlei zu benennen, dann darf sie das. Dann kommt man natürlich zu keiner Abwägungsentscheidung, wenn man sagt, das Interesse ist immer gegeben, wenn die Presse sich dafür entschieden hat.
Also wenn es um Presserecht geht, ist es bei mir eher so eine Art Parallelwertung aus der Laiensphäre. Überzeugt mich nicht.
Dann liegt es vielleicht daran, dass es tatsächlich absurd ist. Das ist logisch nicht haltbar, was da steht. Also man kann sagen, wir haben im Zweifel einen Vorrang der Presse. Aber als Satz aufzustellen, unwichtige Sachen werden dann interessant, wenn die Presse sie für interessant hält. Das geht nicht. Also wir haben eigentlich die Abwägung, was ist das öffentliche Interesse hieran? Und dann wird man sagen, die Hintergründe des Täters, die sind interessant. Das Thema war in der Öffentlichkeit. Ich meine, die führen ja dann später sogar als Gründe an die Taten, die später passiert sind. So nach dem Motto, wir interessieren uns immer für Mord und Totschlag und dann können wir auch die Anwälte nennen. So Mitreißereffekt quasi. Obwohl das Sachen waren, die nach der Mandatierung stattgefunden haben. Also das ist nicht sauber herausgearbeitet. Jetzt kann es aber trotzdem passieren, dass das Kammergericht sagt, wir reparieren das. Wir machen einfach eine saubere Abwägung. Wir reparieren die handwerklichen Fehler und kommen dann trotzdem zum gleichen Ergebnis. Und ehrlich gesagt, auch das ist denkbar, weil nämlich der Entscheidungsabwägungsfreiraum relativ groß ist.
Ich finde das ehrlich gesagt sehr wünschenswert. Also wenn du mich jetzt fragst, wenn ich einen Wunsch frei hätte, gerne reparieren, gefällt mir nämlich nicht so gut. Und da ist noch ein ganz anderer wichtiger Aspekt drin, den finde ich auch bemerkenswert. Weil mein erster Gedanke, als ich die Entscheidung gesehen habe, war natürlich, Leute, ey, da braucht die Anwaltschaft schon ein bisschen Schutz. Es gab eine massive Bedrohungswelle gegen Migrationsrechtler in ganz Deutschland nach dieser Berichterstattung. Was ich aber spannend finde, es geht gar nicht nur um die Anwaltschaft. Weil wenn du in dem Urteil genau guckst, da steht ja drin, dass das Ganze genauso für Richter gilt. Das würde also dann ja...
Anscheinend, ja.
Ja, scheinbar. Weil das würde ja dann bedeuten, es wäre auch völlig okay gewesen, komplett identifizierend über die Richter zu berichten.
Mhm. Passiert ja auch über Richter, über Behördenmitarbeiter, nicht nur die Top-Minister, sondern auch die Regierungsrätin, die irgendwo auf einem Briefbogen als zuständig und verantwortlich sein wird, die werden in die Öffentlichkeit gezogen mit einem Link auf das Xing-Profil, haben wir schon in anderen Sachen gesehen. Und jetzt könnte man natürlich mit dieser Rechtsprechung sagen, hey, ist doch alles in Ordnung. Wenn du Beamter bist, dann musst du auch gerade stehen für deine Entscheidungen und dann musst du auch damit leben, dass deine Privatadresse dann im Nachgang von der Community ermittelt und geteilt werden wird. Und da ist das Gericht, Kammer durchaus konsistent, wenn sie sagt, dass man schon von Berufswegen nicht anders als Richter, gilt also für Richter auch, in der Öffentlichkeit steht und damit rechnen muss, namentlich genannt zu werden.
Ja, aber ich stelle mich doch jetzt hier, ich stelle mich doch jetzt hier auch nicht hin und benenne namentlich alle Richter, von denen ich jetzt denke, dass sie mit dieser Entscheidung die Anwaltschaft nachhaltig in Gefahr bringt, wenn das Schule macht. Ja, also wenn sich das jetzt durchsetzen würde langfristig, fände ich ein bisschen schwierig für die Ausübung des Anwaltsberufs.
Oder ist das eine rechtliche Verpflichtung? Weil die würden das nicht machen, weil wir darüber nachdenken, was bedeutet das für die Richter und was ist der Mehrwert dafür? Muss man den Richter an dieser Stelle bloßstellen?
Nein.
Wie jetzt auch in diesem Urteil? Natürlich nicht. Aber wenn ich natürlich die Absicht habe, Leute einzuschüchtern oder wenn ich möchte, dass mein Mob losläuft und vielleicht das tut, was ich selbst mit meinen sauberen Händen nicht tun würde, nämlich tatsächlich Bedrohungen aussprechen, dann schreibe ich da rein und ich weiß sozusagen, do your thing. Dann läuft das halt von selbst. Und dann ist die Frage, muss die Rechtsordnung darauf nicht eine Antwort haben und zu sagen, das, was Anstand ansonsten gebietet, müsste dann auch wenigstens in der Güterabwägung zu einer Rechtswidrigkeit und zu einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts führen.
Okay, da hast du natürlich einen Punkt. Ja, wir haben Anstand, wir halten das nicht für notwendig, wir würden das auch nicht tun. Aber es würde ja auch für just bei diesem Portal, um das es ging in dem Verfahren, das wäre ja dann auch ohne weiteres möglich, dass über die Richter identifizierend berichtet wird. Und das finde ich auch falsch. Also es geht gar nicht nur um die Anwaltschaft, klar, die liegt mir am Herzen, bin ja selber Anwältin. Ich fände es aber auch nicht richtig, ganz egal, ob das Behördenmitarbeiter betrifft, ob es Richter betrifft, das ist nicht in Ordnung. Und ich persönlich finde auch, die Öffentlichkeit hat da kein gesteigertes Informationsbedürfnis daran, welche Person im Einzelnen das war. Ja, die da ihren Beruf ausgeübt hat, nicht mehr, nicht weniger.
Es war ja hier, und das hat das Gericht ja durchaus festgestellt, die Kollegin hat ihre Arbeit ja richtig gemacht. Es wurde auch nicht behauptet, dass sie einen Fehler gemacht hat, trotzdem wird sie die Öffentlichkeit gezerrt. Und da sind wir wieder bei dem Aspekt, wenn wir die Leute völlig schutzlos lassen, einfach nur und sagen, ja, das gehört zu deinem Beruf dazu, dass du dich auch einer solchen Kampagne aussetzen musst, dann werden wir erleben, dass es immer weniger Menschen gibt, die für solche Sachen auch öffentlich eintreten oder solche Mandate bearbeiten. Aber weißt du was? Ich glaube, das ist genau das Ziel dieser Aktion, dafür zu sorgen, dass Leute sich zweimal überlegen, übernehme ich ein Mandat von jemandem, der irgendwie von der Mehrheitsgesellschaft missbilligt werden könnte.
Das mag wohl sein. Das kann man nur spekulieren. Das wäre aber die schlimmste. Ja, wobei, was soll es sonst sein? Ja, Wahrscheinlich hast du recht.
Spannend. Was macht denn Donald Trump? Der sucht sich aus der Herde ein einzelnes Individuum heraus, eine Kanzlei und sagt, so, diese Kanzlei mache ich jetzt fertig und zwar mit einer Executive Order, mit einer Verordnung ohne parlamentarische Rechtfertigung und sagt, diese Kanzlei darf nicht mehr vom Staat beauftragt werden, darf Gebäude nicht mehr betreten und versucht sie sozusagen da zu treffen, wo sie verwundbar sind, in dieser Stelle beim Geld, nicht bei Bedrohungen, sondern schneidet sie sozusagen von ihrer Existenzgrundlage ab. Und das führt dann dazu, dass die angekrochen kommen und sagen, ich mache alles, was du willst, wir überprüfen alle unsere Einstellungen und bezahlen, machen auf eigene Kosten für 40 Millionen US-Dollar pro bono Arbeit zur freien Verfügung von Herrn Trump. Das passiert, weil man Anwälte direkt treffen kann. Und die Solidarität der Gemeinschaft ist an der Stelle nicht so groß gewesen, ehrlich gesagt. Und das war ziemlich enttäuschend. Aber ein anderes Thema will damit sagen, Anwälte sind verletzlich.
Anwälte sind verletzlich. Und zumindest in Deutschland war die Solidarität sehr groß. Also wir haben ja auch was dazu gemacht.
Ja.
Europaweit haben sich Anwaltsverbände geäußert. Und auch auf LinkedIn ist es ziemlich steil debattiert worden. Und was Trump macht, ist natürlich das Playbook der Autokraten durchspielen. Weil das sind immer die ersten Ansatzpunkte. Anwaltschaft, Justiz, Journalisten.
Mhm. Ehrlich gesagt, das hat mich verwundert, weil ich dachte, hey, Paragraph 1 Brau, wir sind freie Advokatur, wir sind unabhängig. In Wirklichkeit, seien wir ehrlich, wir sind hochgradig abhängig von dem Schutz der Rechtsordnung. Wir haben keine festen Beamtengehälter. Man kann uns finanzielles Wasser abgraben oder man kann uns oder unsere Mitarbeiter so bedrohen, dass wir nicht mehr arbeiten können, wie ja hier geschehen.
Also ich wollte gerade sagen, das war doch auch Thema, oder? Ich muss nochmal gerade gucken.
Im Tatbestand unbestritten drin, oder vielleicht war es bestrittener Tatbestand, dass die Kollegin ihre Kanzlei nicht betreiben konnte, keinen Publikumsverkehr betreiben konnte und dass die Mitarbeiter natürlich, und das sind diejenigen, die am schnellsten weglaufen. Und ich muss an der Stelle eine Parallele ziehen zum Fall Kellermeier, die österreichische Allgemeinärztin, die sich letztlich das Leben genommen hatte, die war letztlich in dem Moment verzweifelt, als sie ihre Praxis nicht mehr betreiben konnte, weil ihr Personal weggelaufen war. Weil ihr Personal natürlich gesagt hat, okay, ich mache das eine ganze Weile hier mit, aber nicht auf Dauer, wenn das hier nicht besser wird. Wenn die Kammern, die Ärztekammer in dem Fall, und die Polizei sagt, wir können nichts für sie tun, hätten sich halt nicht so geäußert. Und dann sind die auch weggelaufen.
Ja, und ich habe eben nochmal geguckt, es war eine Praktikantin, die das Praktikum vorzeitig beendet hat, und eine Mitarbeiterin. So, und das ist natürlich ein ganz sensibler Punkt, weil du kannst natürlich entscheiden, ich mache auf diesem Rechtsgebiet weiter, egal was alle schreiben, aber vielleicht halten deine Mitarbeiter dem Druck nicht stand und du bist aber auf diese Mitarbeiter angewiesen. Und wenn wir ehrlich sind und uns den Rechtsmarkt angucken, wir haben Fachkräftemangel. Also gutes Personal muss nicht, wenn es Angst hat, bei dir bleiben. Da gibt's genug Beschäftigungsmöglichkeiten, schlimmstenfalls dann außerhalb der Rechtsbranche. Und dann haben wir wieder ein paar qualifizierte Mitarbeiter verloren.
Das Schockierende daran, dass selbst die verwirklichte, konkrete Gefahr nicht ausreicht in der Abwägung, um zu sagen, das spielt eine Rolle, sondern dass man sagt, auch ein Informationsinteresse, was gar nicht objektiv nachvollziehbar ist, sondern einfach nur angenommen wird, weil die Presse sich halt so entschieden hat, das reicht schon aus, um die tatsächlichen Gefahren auf der anderen Seite zu übertrumpfen. Erstaunlich. Also bei näherer Betrachtung wahrscheinlich ein fehlerhaftes Urteil, wenngleich es in dieser Art und Weise häufig ergeben. Das ist das Schlimme daran, wir erleben solche Entscheidungen in ersten Instanzen tatsächlich häufiger. Das ist nicht so ungewöhnlich, dass jemand sagt, naja, es ist doch eine Meinungsäußerung, es gibt Anknüpfungstatsachen und dann ist die ganze Bewertung schon zu Ende, dann wird halt einfach nur pro forma noch so getan, das würde man eine Abwägung machen, die aber immer zugunsten der Presse- und Meinungsfreiheit ausfällt, weil anscheinend nichts geeignet ist, bei dieser Abwägung die Rechtswidrigkeit zu indizieren.
Außer bei der 27. Kammer in Berlin, die ist nicht pressefreundlich. Darüber, liebe Grüße an Christoph Partsch. Mit dem spreche ich nämlich regelmäßig über, der vertritt immer gerne Presse. Mhm. Ist er ja drauf spezialisiert. Und da sind es tatsächlich immer Fälle, wo du überhaupt nicht nachvollziehen kannst, dass da der Presse nicht recht gegeben wird. Hier ist es jetzt irgendwie genau andersrum. So, das heißt, wir wünschen uns was? Ich würde mir eine Korrektur wünschen.
Ja.
Mich hat das nicht überzeugt, ehrlich gesagt.
Ich habe die Befürchtung, dass eine Korrektur erfolgt, in dem quasi die Entscheidungsabwägung nachgebessert wird, aber der Tenor der gleiche bleibt. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber als Anwälte müssen wir einfach
den
Möglichkeiten ins Auge blicken. Das könnte sein, weil dieses Urteil ist natürlich in der Begründung sehr leicht angreifbar. Das hält nicht stand. Das Kammergericht muss eine neue Begründung machen und dann werden die Würfe nochmal neu gemischt. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie zu einer anderen Beurteilung kommen. Spätestens in dem Moment, wo man nicht Beurteilung die Abwägung vornimmt, müsste man eigentlich sagen, dass hier mehr eigentlich für das Persönlichkeitsrecht der Kollegin spricht. Aber etwas anderes auch ist denkbar. Aber sie müssen diese Abwägung durchführen und das ist vorher nicht sauber erfolgt. Aber wir müssen genau hinschauen, weil ich frage mich allmählich, ob nicht die Zeit kommt, dass der Gesetzgeber tätig werden muss. Der kann sich momentan zurücklehnen und sagen, naja, es wird ja dann irgendwann korrigiert, meinetwegen dann auch in der zweiten Instanz, also alles gut. Aber mir passiert das zu oft.
Irgendwie, oder? Und ich meine, ihr macht ja auch ganz viele dieser Fälle. Und was würdest du dir vorstellen? Was könnte man da? Du hast doch, wenn du sowas sagst, hast du doch schon was im Kopf, Sanjo.
Also, die grundsätzliche Frage ist, ob wir bei dieser Abwägung das Ergebnis von dem, was durch die Berichterstattung bewirkt wird und was wissentlich vielleicht in Kauf genommen wird, einbezieht in die Abwägung. Ich glaube, es ist gar nicht so eine große dogmatische Keule, die wir da brauchen. Ich habe darüber nachgedacht, müssen wir jetzt hier die Regeln der mittelbaren Täterschaft oder den stochastischen Terrorismus irgendwie verankern? Ich glaube, das Mittel der Güterabwägung ist schon das richtige Vehikel, aber wir müssen irgendwo die Wertung reinbringen, dass bei dieser Abwägung auch das Rechtsstaatsprinzip und der Schutz demokratischer Strukturen eine Rolle spielt. Das würde schon reichen, wenn es irgendwo stehen würde, dass es mit einbezogen werden muss, dass die Gerichte darüber nicht einfach hinweggehen können. Wir können im Schadensersatzrecht auch noch ansetzen, so wie bei einem Folgenbeseitigungsanspruch, dass man sagt, das, was du fahrlässig verursacht hast, nicht vorsätzlich, sondern fahrlässig, da könnte es auch Schadensersatzansprüche geben. Wir haben momentan das System, wenn kein Unterlassungsanspruch, dann gibt es auch keinen Schadensersatzanspruch. Das würde ich hier durchaus anders sehen. Nicht nur bei einer eklatanten Falschnachricht und Verleumdung müsste es Schadensersatz geben für die der Herstellung des verursachten Schadens, sondern auch bei solchen fahrlässig verursachten Rechtsverletzungen, wenn man es denn absehen konnte. Also da gibt es Instrumente. Der Justizminister oder die Ministerin sollte einfach nur das Zeug, was schon in der Schublade liegt, was wir die letzten Jahre eingereicht haben, vielleicht mal rausblättern. Wir erklären es auch gerne nochmal. Wir können die Demokratie besser schützen, wenn wir wollen. Wir können Menschen besser schützen. Das steht auch in Artikel 1 Grundgesetz, Satz 2, nämlich, dass das der Auftrag an den Staat ist, die Menschenwürde zu beschützen.
Das finde ich einen sehr, sehr guten Vorschlag. Und ich glaube, das würde vielen Situationen wirklich gut gerecht werden, weil du auch immer nicht dazu kommst zu sagen, ja, das war aber nachweisbar Absicht. Das war genau das, sollte herbeigeführt worden sein. Da denkt man manchmal so drüber ein bisschen nach, Aber letzten Endes muss es ja auch reichen, dass es hätte klar sein müssen. Und ich glaube, jedes Medium, das eine Weile am Markt ist, hat ja schon mal wahrgenommen, was eine gewisse Art und Weise von Berichterstattung auslösen kann und wohl auslösen wird. Und das dann trotzdem zu tun, auch wenn man es nicht sicher weiß, aber wohl, also ganz ehrlich, Sanjo, wenn ich das antizipieren konnte, was da wohl passiert,
dann war es auch objektiv vorhersehbar. Auch nach einem objektiven Empfängerhorizont aus der Ex-ante-Perspektive war das absehbar. Und das führt natürlich ein bisschen dazu, dass Medien, die eine solch Reputation, Followerschaft, also eine gewisse Gewaltbereitschaft, verbale Gewaltbereitschaft unter den Lesern hat, vielleicht umso vorsichtiger sein müssten. Denn wenn die FAZ jetzt schreiben würde, wir sollten mal ein Auge darauf werfen, ob nicht Asylverfahren geringe Erfolgsaussichten haben und deswegen verkürzt werden können. Das ist ein Punkt, den kann man argumentativ vertreten. Das kann man in die Diskussion reinbringen, führt üblicherweise nicht dazu, dass dann Gräber aufgeschüttet werden und Leute bedroht werden. Aber wenn ich natürlich aufmache und sage, Abschiebungen retten Menschen und damit suggeriere, dass die Verzögerung einer Abschiebung Menschen tötet oder gefährdet, ja, dann muss ich mich nicht wundern, dass das natürlich erhebliche Auswirkungen für die betroffenen und namentlich benannten Personen hat. Das habe ich in Kauf genommen, es vielleicht sogar drauf angelegt.
Ja, und in dem Fall ja nicht nur für die Betroffenen, sondern für ganz viele Migrationsrechtler. Das war ja das Dramatische. Ich finde es einen tollen Vorschlag. Mir gefällt der.
Ich habe vorhin eine Kollegin angerufen, die Migrationsrecht macht, und fragte sie, ob sie das auch schon spürt. Und sie sagte mir, sie war zuletzt auf einer Konferenz Und dort wurden Sicherheitstipps für Anwaltskanzleien gegeben. Das heißt, man richtet sich schon auf die Bedrohungslage ein. Und die Kollegen sagten, sie geben keine Interviews mehr zu bestimmten Themen. Sie äußern sich nicht dazu, weil sie Angst haben. Führte bei der Konferenz jetzt noch nicht dazu, dass sie gesagt haben, ich nehme keine Fälle mehr an. Das sind die hartgesottenen Kolleginnen und Kollegen, die das Rechtsgebiet aus Überzeugung betreiben und sich davon nicht abschrecken lassen. Aber es gibt wahrscheinlich andere, die sich sagen, soll ich dieses Rechtsgebiet wirklich betreiben? Soll ich wirklich, ich meine, es ist nicht gut bezahlt, es ist bei vielen Leuten nicht gut angesehen und dann hat man auch noch die Bedrohungen dazu. Das könnte dazu führen, dass Leute Schwierigkeiten haben werden, noch eine anwaltliche Vertretung zu finden. Und das könnte genau das Ziel dieser Aktion auch sein.
Ja, und das ist, glaube ich, aber das, wo man sich gegenstellen muss, weil das betrifft den Zugang zum Recht.
Absolut. Das ist ein Wesen des Rechtsstaats. Nicht nur, dass es Gerichte gibt, sondern dass man auch Zugang hat zu einer Vertretung. Und deswegen muss man vorsichtig sein, wenn man so etwas verkürzt, ob dann wirklich noch die Rechtsstaatsgarantie, die ja auch im Grundgesetz verankert ist, gewährleistet ist.
Ja. Ich danke dir sehr, Tonio, dass du mit mir mal über dieses Urteil geplaudert hast. Und jetzt zum Abschluss, Hand aufs Herz. Hättest du das Urteil kassiert, würde es eine Runde weitergehen?
Ja, definitiv. Und ich hätte wahrscheinlich meinem Mandanten vorher gesagt, kann sein, dass wir zwei Runden dafür brauchen. Also einfach nur zu sagen, dass es total unwahrscheinlich, dass sowas passiert, wäre falsch. Wir müssen im Presserecht mit eigenartigen Entscheidungen leben und wir brauchen die zwei Instanzen häufig und leider manchmal sogar noch einen Gang zum Bundesverfassungsgericht oder zum BGH, je nachdem, ob man im einstweiligen Rechtsschutz oder im Hauptsacheverfahren ist, weil es passiert einfach so leicht, dass man einfach nur sich davontragen lässt von so Schemata, ohne sie wirklich inhaltlich zu prüfen. Das ist leider echt blöd im Presserecht und das macht die Sache so anstrengend, weil man braucht so viel Geld und Nerven. Es dauert Jahre, bis man dann so eine Sache durchentschieden hat und das können manchmal nur Leute machen, die einen finanziellen Hintergrund haben, wie HateAid, das Kühners-Verfahren durch die Instanzen getrieben haben. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute sich dann einfach von dem erstinstanzlichen Urteil geschlagen geben und sagen, okay, dann muss ich das halt hinnehmen, dann kriege ich halt hier kein Recht.
Doch, das kann ich mir gut vorstellen, weil, wie du sagst, Nerven, Geld, Zeit. Ich hoffe, dass es weitergeht, weil ich würde gern nochmal eine andere Abwägung lesen oder zumindest eine ausführlichere oder überhaupt eine Abwägung. Aber wie gesagt, ich finde das sehr spannend, weil ich kein Presserechtler bin. Und daher vielen Dank, dass du mir das erklärt hast. Und dann beobachten wir das Ganze, wie es weitergeht. Und vielleicht tut sich ja auch was an der gesetzgeberischen Front. Wäre ja auch ganz nice.
Entweder das eine oder das andere, gerne auch beides.
Dann machen wir das. Wir kriegen heute alles, Tonio. Wir nehmen dann einfach alles. Okay, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.